Frau Kreis, Sie haben gerade eine Führung gemacht zur Ausstellung auf Immer verloren, Spuren jüdischen Lebens in Hohenlohe-Franken. Wie kam es eigentlich zu der Ausstellung? Gab es dann Auslöser?
Der Auslöser liegt schon sehr lange zurück. 1985 hat der Haller Stadtrat, dem ich angehört habe, die erste Einladung an ehemalige Haller Juden ausgesprochen. Und ich habe dann mit einer Schüler-AG den jüdischen Friedhof, zu dem es überhaupt keine Informationen gab, quasi dokumentiert. Mit der Frau Reuter zusammen damals fotografiert. Wir haben jemanden gesucht, der die Texte soweit möglich übersetzen konnte. Und da wurde eine Broschüre draus gemacht. Und meine Schüler haben das am Ende des Gottesdienstes auf dem Steinbacher Friedhof den Haller Juden überreicht. Und die Reaktionen, die waren unglaublich. Sie waren so berührt, dass Jugendliche sich mit ihrer Geschichte auseinandergesetzt haben. Man muss vielleicht noch dazu sagen, und es war umso erstaunlicher, weil viele haben feststellen müssen, dass eben die Gräber ihrer Vorfahren nicht mehr existiert haben oder nur noch als Trümmer, was für sie wirklich schlimm war. Und dann eben dieser Akt, dass man das, was noch da war, wenigstens ihnen überreicht hat. Und das war sehr schön.
Das ist natürlich sehr schwierig. Jetzt haben Sie 1,5 Stunden hier bei einer Führung über das jüdische Leben in der Region gesprochen. Kurz zusammengefasst, was zeichnet dieses jüdische Leben in Hohenlohe-Franken aus?
Ja, es ist schwierig. Es sind Gemeinden gewesen, soweit ich das jetzt aus der Entfernung natürlich und durch die vorhandenen Spuren noch sehen kann, die sehr bescheiden waren. Es waren also ganz wenige so orthodoxe Gemeinden wie in Kühlsheim, wo man tatsächlich die Juden noch gesehen hat mit dem langen Kaftan und mit der entsprechenden Kopfbedeckung. Es waren eigentlich Leute, ganz normale Leute, die, von denen man eben wusste, die gehen samstags in die Synagoge oder freitags und die anderen am Sonntag. Und man hat sich verstanden. Man hat eigentlich, es gibt ja zum Beispiel auch bei uns in Hall und überall sonst gab es sogenannte Schabbesgäus. Ein Goy ist ein Christ. Und die Schabbesgeus, die haben praktisch für die Juden am Sabbat, wo sie nichts tun durften, haben die dann das Feuer angemacht oder das Licht angemacht. Das war eigentlich alles selbstverständlich. Und schlagartig wurde das dann nicht mehr selbstverständlich. Ich habe es vorhin auch gesagt, die Synagogen, also wenn ich die vergleiche mit den ukrainischen und polnischen, sind viel, viel bescheidener. Man wollte nicht auffallen, man wollte auch keinen Anlass geben, dass die Leute sagen, oh, die haben das Geld, woher haben sie das Geld und so weiter. Man war auf die Juden angewiesen, sie haben vieles in die Dörfer gebracht durch ihren Handel, wo die Christen, die ja Landwirte waren, eben nicht dazugekommen sind. Das war ein gegenseitiges Nehmen und Geben.
Wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, dann war vor allem im Main-Tauber-Kreis das jüdische Leben stark ausgeprägt. Ich glaube, da gab es 12 Synagogen oder 12 Friedhöfe ja. Und im Landkreis Schwäbisch Hall 5 und in Öhringen auch 5. Ja. War das so der Hotspot, wenn man das so sagen kann, jüdische Kultur in der Region?
Für mich so aus der Entfernung, ich bin ja in meinem Tauberkreis auch nicht so beheimatet gewesen, kenne mich jetzt aber relativ gut aus, war das schon so, dass dort wirklich viel, viel mehr Gebäude zurückgeblieben sind, die man heute eben natürlich anders nützt, wo aber auch die Vernichtung relativ stark gewesen ist. Zum Beispiel in Michelbach an der Lücke, da gab es eigentlich zwischen den Bewohnern auch in der Reichspogromnacht keine großen Differenzen beziehungsweise keine großen Schändungen. Das waren meistens auswärtige SA-Leute, die da zugelangt haben. Und in den Badischen, die gehören ja eigentlich zu Baden damals, zum Großherzogtum, da gab es dann schon heftige Maßnahmen gegen die Juden. Gerade Mergentheim habe ich ja erwähnt, wo man also die Synagoge mit Schweinefett beschmiert hat und so weiter. Von jetzt auf nachher hat man irgendwo, oder in Wertheim, da gab es zum Beispiel schon, bevor überhaupt der Boykott war, gab es schon Schilder an den Straßen, dass die nicht mehr zum Krämermarkt, zum Viehmarkt zugelassen werden und solche Dinge. Also vielleicht, weil es so viele gab, war dann vielleicht auch der Hass und der Wunsch, sich da mal endlich zu rächen, größer. Ich kann es aber nicht belegen.
Jetzt war das Interesse sehr groß heute. Ja. Wie viel weiß denn der Otto Normalbürger, falls den überhaupt gibt, denn über die jüdische Kultur?
Schwierig zu sagen. Also ich denke, das waren ja alles Leute, die am Thema natürlich ein reines Interesse hatten. Sicher auch viele, die mich kennen und wissen. Ich habe ja schon mehrere Ausstellungen gemacht, auch zu anderen Themen. Die wissen, wie ich so funktioniere und dass ich da, wenn ich was mache, mit meinem Herzblut dabei bin. Aber ich denke, sie wissen einiges. Sie wissen über die Namen, sie wissen sicher über die Art, wie die Friedhöfe aussehen. Aber sie wissen sicher nicht, weil man das einfach nicht wissen kann, was jetzt mit verschiedenen Gebäuden, die in ihrem Ort vorhanden sind, was mit denen ist, es sei denn, sie haben sich dort wirklich damit beschäftigt. Und ich stelle halt fest, dass jetzt der jüdische Kulturweg ist ja aufgemacht worden, wobei der nur ganz wenige Orte berührt und nicht die großen Orte, dass das Interesse tatsächlich größer wird. Und das sieht man sicherlich auch heute an dem Interesse der Führung.
Aber trotzdem ist auch aufgefallen, jetzt von der Altersstruktur, sage ich mal, da waren ja kaum junge Menschen dabei. Wie geht es mit der Erinnerungskultur weiter, auch wenn die Überlebenden des Holocaust zum Beispiel jetzt alle aussterben? Was macht Ihnen da Mut, dass solche Projekte, die Sie hier anregen, dass die weitergetragen werden?
Also auf der einen Seite muss man von der Seite der jüdischen Bevölkerung, die bei uns ja heimisch war, muss man sagen, die Generation, die es erlebt hat, stirbt aus. Das ist richtig. Ich persönlich bin seit dem ersten Besuch mit einigen sehr intensiv befreundet in New York, in Israel. Ich habe auch den ersten Schüleraustausch damals in einen Kibbutz nach Israel geleitet. Das ist leider eingeschlafen. Insofern, die Jugendlichen hatten weniger Interesse. Was genau der Hintergrund ist, weiß ich nicht. Aber die Nachkommen dieser ehemaligen Haller Juden, für die kann ich nur sprechen, die sind inzwischen so, dass es die Söhne und Töchter und die Enkel gibt, die kommen und die ihre Wurzeln sehen wollen. Mit denen habe ich auch Kontakt und das ist natürlich schon berührend. Also der Faden wird jetzt zumindest in diese Geschichte nicht abreißen. Was jetzt natürlich mit den hiesigen Jugendlichen ist, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Es heißt immer in der Zeitung, man wird im Unterricht nichts unterrichten. Das kann ich von mir nie sagen. Ich habe also im Unterricht das wirklich als ein Thema gemacht, auch die ganze Vernichtung im Dritten Reich und so weiter. Ich weiß es nicht. Ich würde mir es wünschen, dass mehr Junge da sind, aber vielleicht kommt es irgendwann einmal erst im gewissen Alter. Ich meine, Sie sind ja auch noch jung. Warum interessiert Sie das? Umgekehrt gefragt.
Heute stelle ich die Fragen, das können wir vielleicht wann anders klären, aber auf Ihrem Katalog steht ja auch auf immer verloren.
Ja, das ist ein Widerspruch.
Ja, weil Sie zeigen doch eindeutig auf, dass da nichts auf immer verloren ist, wenn sich da jemand dahinter klemmt.
Aber es sind minimale Spuren. Also das, was an jüdischer Kultur wirklich vorhanden war, Sie müssen auch die Inneneinrichtungen sehen, Sie müssen die Gebetshäuser sehen. Es gab ja in jeder Gemeinde auch ein bisschen unterschiedliche jüdische Strömungen. Hier vielleicht nicht ganz so arg, aber im Osten Europas auf jeden Fall. Die Bücher, die Tora-Rollen, alles ist im Prinzip vernichtet worden. Die Menschen dazu, die sind auf immer verloren. Auch Friedhöfe, wo eben nur noch die Hälfte dasteht. Also gerade wenn man den Friedhof von Hochhausen anguckt, wo noch 20 Grabsteine stehen oder so. Das ist auf immer verloren. Und trotzdem gibt es noch Spuren. Aber was sind Spuren? Spuren sind tatsächlich nur Elemente und nicht das jüdische Leben per se.
Zum Schluss, was hat Sie am meisten berührt jetzt hier in Vorbereitung auf die Ausstellung, bei der Recherche, bei Vor-Ort-Terminen? Gab es da so einen Moment, wo Sie sagen, ja, das hat mich so ergriffen?
Da gibt es mehrere. Also mich hat schon dieser Fund, dieser Gesetzestafel unendlich ergriffen. Das muss man wirklich sagen. Das ist ein ganz wenig oder ein wirklich originales Teilstück einer Synagoge. Alles andere, was wir in Michelbach sehen, ist ja im Prinzip nachgemacht. Das ist wirklich original auf diese Kronleuchterspuren. Dann hat mich sehr bewegt der Fund dieser Mikwe in Kühlsheim, in dieser Scheune, wo man einfach nur Bretter abdeckt und dann steht da plötzlich, ist da dieses Frauenbad zu sehen, das jahrzehntelang unbekannt war. Und die Geschichte mit dem Soldatenherz natürlich, so ein Grabstein aus dem letzten Jahrhundert, der ein eigenes Schicksal hatte und trotzdem kann man ein bisschen was rauskriegen drüber. Das sind Dinge, wo ich richtig beglückt bin, wenn ich da einen Zugang kriege und eine Information. Und ich freue mich natürlich auch, das muss ich schon sagen, es gibt in manchen Orten, gerade Kühlsheim war so oder Grünsfeld, wirklich auch Menschen, die sich um die gleiche Geschichte sehr intensiv bemühen und mit denen kommt man in Kontakt. und kann sich austauschen und Neues erfahren. Das ist also wunderschön.